Dann begrüße ich euch ganz herzlich zum zweiten Teil der Vorstandssitzung am heutigen 9. Mai zum Zeltbereich Themen und Berichte. Wir haben heute den Martin Schön eingeladen, Themenbeauftragter für Bürgerbeteiligung, Schwerpunkt Kommunales, der uns über seine bisherige Arbeit berichten wird. Martin, ich übergebe direkt an dich.
Hallo, zunächst mal ein Mikrofon, worüber versteht ihr mich? Ist alles okay?
Bisschen lauter kann sein, aber es geht.
Ja, ich mache es ein bisschen rum noch. Okay. Ich habe den Vortrag, den ich euch geben möchte, auf dem Chat unten rechts reingeschrieben. Ansonsten findet sich das unter netzbrit.de bbpp.pdf zum Download. Soweit klar? Also ich möchte eine Übersicht geben über Bürgerbeteiligung mit der Perspektive, dass ich eigentlich für uns hier vor allem vorhabe, im Kommunalwahlkampf das Thema etwas konkretisieren. Und zwar, ich war vor 5 Jahren ziemlich engagiert im Kommunalwahlkampf und habe dann auch überall die Fragen gestellt, was wollt ihr so machen? Dann war überall das Thema Bürgerbeteiligung, ja. Und jetzt haben wir da fast die Zeit rum und ich habe bei uns hier im Stadtrat dann zumindest mal ein Fragerecht implementieren können in die Geschäftsordnung, dass also Bürger zu Beginn von einer Ratssitzung Fragen stellen dürfen. Das war zunächst beschlossen worden und ist nachher dann mal geändert worden in ein schriftliches Fragerecht. Gut, das haben wir jetzt wenigstens das. Und in umliegenden Gemeinden ist es auch beantragt worden, es ist nicht angenommen worden. Das zeigt dann, dass einfach es sehr, sehr mühevoll ist, Dinge zu machen. Und da habe ich mir jetzt dann einfach überlegt, vielleicht wäre es gut, wenn wir zu Beginn oder schon im Kommunalwahlkampf den Kandidaten wirklich Fragen stellen könnten, die sowas vorwegnehmen, dass man die also schon mal vielleicht im Vorgespräch festlegt, was sie eigentlich machen wollen, wenn sie Bürgerbeteiligung machen wollen, weil das hat momentan jeder auf der Zunge. Ich gehe da auf Einzelheiten nachher nochmal ein. Zunächst möchte ich ein bisschen systematisch zusammenstellen, was bedeutet Bürgerbeteiligung oder Partizipation ist manchmal die Rede. Das sind also Verfahren, wie Menschen an politischen Entscheidungen, Politik definiere ich als die Verteilung verfügbarer Ressourcen und Rechten, wie die das beeinflussen können. Wir haben zu der Regelung dazu Grundgesetze, Landesverfassungen, Gemeindeordnungen, Parteiengesetze, Wahlordnungen, auch ein Baugesetzbuch, die alle definieren, in welchen Institutionen, nach welchen Regeln Bürgerbeteiligung stattfinden kann. Das ist dann die formelle Bürgerbeteiligung. Daneben ist zu denken an informelle Beteiligung. Das bedeutet, dass es eben über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehende Beteiligungen gibt. Dabei ist zum Beispiel zu denken, das Wort Bürger beinhaltet in der Regel Leute, die wahlberechtigt sind, die Deutsche sind. Wir haben aber in unseren Städten und Gemeinden eine ganze Menge anderer Einwohner. Und inzwischen gibt es zum Beispiel auch in Baden-Württemberg Regelungen, dass auch Einwohner, also wenn es um Prozente geht, dass da die Einwohner mitzählen, die jetzt nicht wahlberechtigt sind, um eventuell Entscheidungen im jeweiligen Rat zu veranlassen oder zu beeinflussen. Unter informeller Beteiligung denken wir auch an Leserbriefe, Blogs, Social-Media-Aktivitäten, soweit es noch möglich ist. Da haben dann vor allem diese genannten Einwohner und Nichtwahlberechtigten, also Kinder, Ausländer, Zuwanderer, Pendler sowie Touristen, die Chance, ihre Meinung einzubringen und vielleicht dann auch politikbildend zu beeinflussen. Am Ende ist allerdings immer so, dass die Repräsentanten entscheiden. Wir haben praktisch keine Rechtssituation, wo irgendwelche Gremien, die als Bürgergruppen irgendwie entstanden sind, dass die Zuständigkeiten haben oder Verantwortung haben. In der Regel muss immer dahinter ein Rat entscheiden. Dann ist die große Diskussion ja für uns Piraten vor allen Dingen direkte Demokratie. Das war ja einmal eins unserer ganz, ganz großen Ziele im Vordergrund vor allen inhaltlichen Festlegungen. Die zielt auf die Entscheidung in einer bestimmten politischen Sachfrage durch alle Abstimmungsberechtigten einer Region oder des ganzen Landes ab. Da denken wir an Volks- und Bürgerentscheide. Auf Bundesebene ist sowas noch nicht vorgesehen bzw. wird angestrebt, aber wir haben formal keine Grundlage. die Problematik, die da drin steckt, das erfährt ja jeder. Wir erfahren immer wieder, dass auch Experten letztlich sehr eigennützig entscheiden. Und von daher ist dann es möglicherweise sinnvoll, dass man versucht, durch andere Prozesse Entscheidungen mit zu beeinflussen. Wir haben da also zurzeit eine große Diskussion mit Aleatorik. Aleatorik meint, dass durch Zufallsauswahl Delegationen gebildet werden, Gremien zustande kommen. Und es ist dabei zu erinnern, dass die sogenannte Wahlurne, die wir den Griechen zuschreiben, das war ursprünglich keine Urne, wo Wahlzettel gesammelt worden sind und dann ausgezählt worden sind, sondern es waren Urnen, wo man Lose draus gezogen hat, um damit Positionen zu besetzen. Also heute werden häufig Gremien mit Zufallsauswahl zusammengesetzt. Wir sprechen davon zum Beispiel Bürgerräten, wobei ich gleich anmerken möchte, das hat mich eigentlich sehr fasziniert, diese Möglichkeit. Aber nach meinen Recherchen stellen wir da auch fest, dass, also zum Beispiel war jetzt im Februar so ein Bürgerkonvent in Frankfurt und die haben 3,5% Leute nur gekriegt. Also man hat aus der Einwohnermeldestatistik Bürger rausgezogen, hat die angeschrieben und davon haben sich nur 3,5% gemeldet. Das ist dann eigentlich schon ein kleiner Satz und da stellt sich natürlich dann die Frage, wie repräsentativ ist das, dann ist das dann repräsentativer, als wenn man einfach fragt, wer hat da Interesse mitzumachen. Also ich habe dann ein bisschen hin und her geschrieben mit den Frankfurtern und die haben dann auch erklärt, ja, eigentlich war es dann so, dass von den 35 im Konvent, glaube ich, die Hälfte, also sprich 12 oder 13, sind praktisch durch Handverlesung zusammengestellt worden, damit man vom Äußeren her eine gewisse Repräsentativität hat, also bezüglich Geschlechter und anderer Merkmale, ungefähr die Verteilung, die in Frankfurt gegeben ist, dass man die da in der kleinen Gruppe nachbaut. Also es ist keinesfalls so, ich hatte eigentlich mir die Hoffnung gemacht, zum Beispiel in Vorarlberg ist diese Bürger, sind solche Bürgerräte in der Landesverfassung vorgegeben. Und da hatte ich gedacht, also wenn ich jetzt zum Beispiel angeschrieben werde, dass ich in so einem Bürgerrat laut Landesverfassung einberufen worden bin mit einer Woche Tätigkeit und Kostenentschädigung, dass ich dann da eigentlich stolz wäre, da mitmachen zu können. Und auch dort ist die Beteiligung ungefähr 3,5%. Die Rate an Entschuldigungen ist dort größer. Also es entschuldigen sich mehr Leute, dass sie nicht können. Aber es ist dann schon für mich eine ganz große Frage bei solchen Beteiligungsraten, wie weit ist dadurch die zufällige Auswahl dann da Repräsentativität gegeben. Also da bin ich gerade am Rumforschen und das ist auf jeden Fall nicht so ganz einfach, wie mir das zunächst erschienen war. Für mich, ich habe das also gelesen, dass das halt möglich ist und dass es geht. Und ich sehe jetzt durch Nachfragen in der Praxis, das ist also weit ab von meinen Träumen. Dann zu formellen Beteiligungsverfahren, da sind wir in Deutschland, in Bayern ja relativ gut ausgestattet mit unserem Volksbegehren und anschließend Volksentscheid. Also diese Volkseinwendungen, die sind immer gestaffelt in einem Vorverfahren, Volksbegehren und anschließend gibt es einen Volksentscheid oder Bürgerbegehren und Bürgerentscheid. Zunächst muss also bei der Volksgesetzgebung, also sowohl bei der Volksgesetzgebung muss also zunächst eine Frage formuliert werden, die mit Ja oder Nein zu beantworten ist. Das ist also Maßgabe. Zur Beantragung eines Volksbegehrens sind Unterschriften von ca. 25.000 Stimmenberechtigten erforderlich, wobei Begehren mit finanzieller Tragweite zum Staatshaushalt unzulässig sind, was natürlich jeweils umstritten interpretiert wird. Solche Sachen gehen dann also oft dann zum Staatsgerichtshof und werden dann halt, wenn sie politisch hakelig sind, aus diesem Grund dann zurückgewiesen. Wird ein beantragtes Volksbegehren für zulässig erklärt, folgt die Festsetzung eines Eintragungszeitraums, dann muss man sich dann im Rathaus eintragen. Innerhalb von 2 Wochen müssen dann 10% der Stimmberechtigten eingetragen sein. Die Liste liegt in Amtsräumen aus, was also die Sache erschwert, aber wir kennen das auch von unseren Unterschriftensammlungen. Das ist also schon eine ziemliche Hürde. dann wird aufgrund von dem eben ein Antrag, das ist praktisch wie ein Antrag an den Landtag, und wenn der den Gesetzentwurf nicht annimmt, findet einfach ein Volksentscheid statt und der Gesetzentwurf, der ist dann praktisch gültig. Bürgerentscheide sind analog. Dazu braucht man also je nach Gemeindegröße zwischen 3% und 10% Unterstützerunterschriften. Dann kann der Gemeinderat das Anliegen der Bürger übernehmen. Wenn nicht, findet ein Bürgerentscheid statt. Andersrum kann auch ein Rat beschließen, so einen Bürgerentscheid durchzuführen. Wenn also der Rat in sich strittig ist, dann kann er zur Erklärung so einen Bürgerbescheid durchführen lassen. Und da gibt es dann wieder ein Quorum, also mindestens müssen dann 10% oder bis zu 20% der Stimmberechtigten mitmachen. Und ja, dann ist es halt Gesetz und gültig. Problem ist halt, die Gültigkeit kann sich nach einem Jahr dann aufheben. Also wir hatten das in Reichenhall auch, da ist dann auch über den Standort von einem Hallenbad beschlossen worden. Und nach einem Jahr hat der Stadtrat dann halt genau das Gegenteil beschlossen. Was dann eigentlich dazu führt, ich mache hier doch schon relativ lang Kommunalpolitik, das heißt, ich bin sehr viel in Kontakt mit Bürgern. Auf der Straße frage ich dann halt auch immer, was ist los und warum macht denn mit und so. Und dann stellt sich halt immer wieder auch oder kommt immer wieder der Bezug, es ist eigentlich wurscht, was wir da als Bürger erarbeiten, die Stadtpolitik, die kreist um andere Sonnen. Dann gibt es weitere eigentlich formale Einrichtungen auf kommunaler Ebene in Bayern. Das ist die Bürgerversammlung. Dazu wissen wenige, das habe ich auch erst nach dem 2.3. rausgekriegt und dann auch ausgenutzt. Man kann hier bei der Bürgerversammlung aufstehen und einen Antrag zur Abstimmung stellen. Und wenn der Antrag dann von der versammelten Bürger, von den Leuten, die halt da beieinander sind, mehrheitlich angenommen wird, dann führt es dazu, dass der Stadtrat oder der Kommunalrat, der Gemeinderat sich mit dieser Sachfrage beschäftigen muss. Das ist also eine ganz interessante Sache. Als ich das erste Mal gemacht habe, einen Antrag zur Abstimmung gestellt, hat der Bürgermeister dann war ganz verzweifelt und wir haben uns dann geeinigt, dass einfach, weil die Bürger da das unterstützt hatten, dass man das also ohne Abstimmung auch noch weiterträgt. Inzwischen ist bei uns, bei allen Bürgerversammlungen, sind dann immer irgendwelche Amtsräte dabei, die dann diese Abstimmung gegebenenfalls übernehmen können. Eine weitere Beteiligungsmöglichkeit ergibt sich dann, wie ich schon vorher angesprochen habe, wenn der Rat seine Geschäftsordnung mit dem Fragerecht für Bürger erweitert. In Bayern sind dann zwei Formen zulässig, das muss ich auch ganz ausdrücklich sagen, das habe ich wirklich mit der Staatsregierung abgeklärt. Die eine Form ist ein Fragerecht, wo der Bürger direkt im Stadtrat auftritt oder im Gemeinderat auftritt und dann da eine Frage stellen darf. In der Regel ist es dann so ummantelt, dass die Frage nicht die aktuelle Tagesordnung betreffen darf. Manchmal ist noch irgendwo definiert, darf nicht die letzten Tagesordnungen berühren von den letzten drei Sitzungen oder so. Und das darf nur eine Frage sein und eine kurze Antwort. Das Ganze darf sich also nicht über mehr als eine Viertelstunde hinziehen. Das ist dann jeweils in verschiedenen mir bekannten Geschäftsordnungen so definiert. Lustig ist halt, wir hatten hier bei uns einen Disput über drei Ratssitzungen. Ich habe an sich die Geschäftsordnung von der Gemeinde Obing eingereicht. Die hatte schon seit 15 Jahren, habe dann darauf hingewiesen, dass in Tüßling, glaube ich, das schon seit 20 Jahren existiert. Und bei uns wurde so getan, als wenn es eine ganz neue, höchst problematische Innovation ist. Man hat also ewig drei Sitzungen diskutiert, hat dann das in die Geschäftsordnung übernommen zum Jahresende und dann im Januar habe ich dann nachgeguckt, dann war es immer noch nicht übernommen. Dann hatte ich mich dann beschwert bei der kommunalen Aufsicht und dann ging das hin und her und dann hat man gesagt, ja, das wäre nie beschlossen worden. Dann haben wir, das ist dann ein Punkt, den ich nachher noch erwähne, dann hat es geheißen, ja, wo steht es eigentlich? Und dann habe ich gesagt, im Protokoll finde ich es nicht, den Beschluss, aber in der Zeitung stand es. Die Zeitung zählt da nicht. Also man müsste, Protokollwesen ist auch ein ganz besonderes Problem dann aus der Erfahrung heraus. Auf jeden Fall hat man dann am Ende, hallo? Ah ja, ich bin da, oder?
Ja, noch was ich an der Zeit auch.
Ja, Entschuldigung, weil ich sehe den einen Bildschirm nicht gleich. Ja, also so hat man dann da umeinander getändelt und am Ende haben wir dann doch es geschafft, dass dann eine modifizierte Fragestunde eingeführt wurde, nämlich, das ist die zweite Möglichkeit, ich hatte das schon angesprochen, ich habe da mit der Staatsregierung diskutiert, die empfiehlt praktisch zwei Möglichkeiten. Sie ist also nicht dagegen, weil zunächst hat bei uns so eine Ratsverständige gesagt, das wäre mit der Gemeindeordnung überhaupt nicht vereinbar, so eine Fragestunde. Und dann hat sich dann aber die Staatsregierung dann in einem Schreiben von mir dann dazu geäußert und hat dann gesagt, es gibt zwei Empfehlungen oder zwei Möglichkeiten, das empfehlen sie. Die eine ist eben das Auftreten der Bürger mit einer direkten Frage. Und das andere ist, was sie für besser halten, dass die Fragen an den Bürgermeister eingereicht werden bis zu 5 oder 6 Tage vor Sitzungsbeginn, damit sie dann fundiert beantwortet werden können. Hat beides was für sich. Ich persönlich war eigentlich so an der Idee dran, dass man einfach diese Ratssitzungen ein bisschen optisch auflockert, dass da mal jemand anderer erscheint, als immer nur dieselben Leute da im Kreis sitzen. Und sah da eine Chance, das ein bisschen aufzubrechen, aber die haben selber ein anderes Selbstverständnis. Dann ist ein Punkt, den man auch klären könnte und der geregelt werden kann, ist die Frage der Öffentlichkeit und Nichtöffentlichkeit von Sitzungen. Also hier, glaube ich, sollten wir schon mal auch feststellen und festhalten und bekritteln, dass in vielen Räten es durchaus üblich ist, schwierige oder knifflige Sachen einfach in die Nichtöffentlichkeit reinzuziehen, ohne dass eigentlich da eine Begründung da wäre. Begründung wäre in der Regel, dass es sich um private Verhältnisse handelt oder halt um Unternehmensgeheimnisse, schützenswerte Unternehmensgeheimnisse. Da ist für mich auch die Situation so, dass ich mit einigen Unternehmen gesprochen habe, wenn es gerade darum geht, Diskussionen, Ausschreibungen. Ich habe keinen Unternehmer gefunden, der gesagt hat, dass jetzt durch Diskussion von Ausschreibungen irgendwelche Unternehmensgeheimnisse diskutiert werden. Also konkret habe ich zum Beispiel einen angefragt, die haben ein paar Patente, was den Schallschutz betrifft, wenn man Holzhäuser baut. Und der hat gesagt, das, was wir da machen, das kann sich jeder ansehen. Es werden so viele Holzhäuser gebaut, da kann immer jemand beim Bau reingucken von der Konkurrenz und da mitschauen. Also das ist da nicht dem Stadtrat vorbehalten, dass da eventuell Geheimnisse ausgetauscht werden. Also das ist eine ganz hakelige Sache, wo man vielleicht auch mal diskutieren müssen, wie weit dient diese Geschichte mit der Nichtöffentlichkeit dazu, um einfach Beziehungsstrukturen zu vertuschen. Was dabei auch interessant ist, es scheint, das habe ich noch nicht klären können, dann eine Regel zu geben, dass wenn praktisch eine Sitzung nicht öffentlich stattfindet, dann müssen eigentlich Tagesordnungspunkte dieser Sitzung veröffentlicht werden. Und wenn das nicht ist, gibt es irgendwo eine Entscheidung von dem kleinen Gericht, wenn die Tagesordnung nicht veröffentlicht ist, sind die Beschlüsse von dieser nicht öffentlichen Sitzung ungültig. Wobei ich das halt noch dabei bin zu klären, wie das wirklich von der Staatsregierung gesehen wird. Aber das fände ich so als schöne, interessante Brennpunkte, wo wir mal diskutieren müssten, weil ich glaube, dahinter steckt doch einiges an Mauscheleien. Wir haben ja doch auch so, ich denke an Telepolis war neulich ein Bericht über Korruption in Deutschland und da galt eben gerade dieser kommunale Bereich als sehr problematisch. Das sieht dann halt konkret so aus, wer da ein bisschen nah dran ist. Ich beobachte dann zum Beispiel, da wird vor der Wahl das Rathaus gestrichen und nach der Wahl wird es gleich noch einmal gestrichen, ein paar Wochen später mit einem recht anderen Farbton vom selben Handwerker. Also das ist dann schon ein bisschen komisch, wenn man das so beobachtet. Ja, dann gibt es die Möglichkeit, habe ich übersprungen. Wir haben dann noch das Problem, dass also, wie ich schon angesprochen habe, Protokolle existieren, die aber auch nicht öffentlich sind, beziehungsweise da ist jetzt für uns als Digitalpartei der Punkt, da habe ich vor 2 Jahren mit der Staatsregierung mal Korrespondenz gehabt, aber inzwischen scheint es anderer Meinung geworden zu sein. Und zwar hatte ich nachgefragt, warum eigentlich Protokolle nicht einfach online gestellt werden dürfen, jetzt von mir, wenn ich das mitschreibe. Und da ist bekrittelt worden, dass damit der Datenschutz der Ratsmitglieder gefährdet sei, weil man könnte dann praktisch mit Programmen auslesen, wann wer da gewesen ist. Und das wurde als kritisch gesehen, dass wir da praktisch Teilnahmelisten elektronisch erstellen können aus dem Protokoll. Das wäre ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des des Delegierten, des Ratsmitgliedes. Also das ist auch so ein Punkt, wo man ja, grübeln kann. Dann gibt es eben noch weiter die Möglichkeit, oder da gibt es weiter Diskussionen über das Streaming. Wir haben da auch, der Pirat ist nicht mehr da, Norbert aus der Weilheimer Gegend, der hat mal ein schönes PDF erstellt über die Bedingungen von Streaming, über die rechtliche Situation. Das ist also bei uns hier auch abgelehnt worden mit Bausch und Bogen. Das geht sogar so weit, dass bei einer Bürgerversammlung hat eine Frau mal gefragt, sie sitzt da hinten drin, wie das halt so üblich ist für die Öffentlichkeit in Ratssitzungen, und sie hört so schlecht, ob man da nicht eine Lautsprecheranlage installieren könnte. Und dann wurde auch das abgelehnt mit einem leisen Argument. Das war jetzt nicht laut gesagt, sondern es hat mir dann einer von den Ratsmitgliedern bei einem Bier gesteckt. Dann hören die ja, was wir, oder könnten die vielleicht hören, was wir uns zuflüstern. Also so ist hier Stand der Dinge. Und da ist aus dem Geist heraus ist natürlich dann Streaming auch nur, kann man sich auch noch schwer vorstellen. Dann, wenn Bürger mit der Politik, die hier durch diese formalen Systeme veranstaltet werden, nicht zufrieden sind, dann können sie sich versuchen zu solidarisieren und Einfluss nehmen durch Petitionen an die Volksvertretung. Sie können sich einzeln an öffentliche Stellen wenden und beschweren, zum Beispiel Arbeitsamt, Krankenkasse haben Beschwerdestellen, Berufsgenossenschaften, alle Behörden. Ein weiteres Werkzeug der Volkssouveränität ist dann letztlich juristisch die Verfassungsbeschwerde. Dann gibt es neu eine Form der Beteiligung, das sind Bürgerhaushalte, wo also Bürger mit Empfehlungen aussprechen. Ich sagte schon vorher, mit Entscheidungen treffen ist das so ziemlich schwierig. Also wo Bürger dann mit beteiligt sind bei der Verteilung von Budgetposten, dass man also sagt, okay, wir haben hier einen Posten meinetwegen für Jugend und Sport und da können dann Bürger mit tun. Wobei halt hier auch zurzeit als Problem diskutiert wird, dass die Bereitschaft eigentlich sehr mangelhaft ist. Also man hat da einfach generell nicht nur beim Piratenstammtisch ein Problem, dass wenig Leute da sind, sondern das ist bei fast allen Anliegen. Also ich bin hier an vielen Stellen unterwegs, gehe auf verschiedene Parteieinladungen zu Themen wie Bildung und so weiter, bin dann engagiert in so einem, steht hier oben drüber, Gemeinwohl-Jetzt-Projekt, da sind im Prinzip auch nur 5-6 Leute aus Traunstein und Berchtesgadener Land zusammen, die dann da irgendwie aktiv sind im Gemeinwohl. Also es ist nicht so toll, dass man irgendwo nur Einladungen braucht und dann kommen alle Bürger, obwohl dann halt, wenn die Bürger unzufrieden sind, dann sind sie halt unzufrieden, aber daraus resultiert nicht unbedingt ein Engagement. Jetzt habe ich dann, das wäre jetzt mal so der Teil, wo einfach systematisch zusammengestellt ist, was es so gibt momentan, ein bisschen rumgekrittelt, wo Probleme sind. Und jetzt habe ich vorher schon gesagt, ich wäre interessiert dran oder ich sehe es als tolle Möglichkeit, wenn wir Piraten vielleicht bei der Kommunalwahl so eine Checkliste zusammenstellten, wobei ich jetzt einfach mal die inhaltlich zusammenstelle, die ist jetzt noch nicht irgendwie ausgedacht, dass man das marketingmäßig gut rüberbringt oder kommunikativ irgendwie einplant, sondern mir geht es jetzt zunächst mal einfach mal so ein bisschen zu sammeln, was könnte man denn die Kandidaten im Hinblick auf Bürgerbeteiligung fragen oder möglicherweise auch andere Aspekte noch einbringen. Meine Idee wäre eigentlich, und das würde eigentlich uns Piraten vielleicht auch da ein bisschen an Bedeutung gewinnen lassen, wenn wir das schafften, von einigen oder von möglichst zahlreichen solcher Kandidatenvorstellungen quasi ein Protokoll zu kriegen, dass wir also die Bürger bewegen können, vielleicht so eine Karte auszufüllen, ich habe das und das gefragt und der hat das und das gesagt. Wenn wir das sammeln könnten und dann in so einer Art Open-Antrag dann einfach dokumentieren können, wo man jederzeit nachher nachschauen könnte, was hat wann, wer wo gesagt, das fände ich eigentlich dann eine tolle Sache, vor allen Dingen, weil wir damit auch ein bisschen so zeigen könnten, wie im digitalen Zeitalter mit digitaler Technik andere Formen von Politik gemacht werden. Und das ist für mich auch so ein bisschen der Punkt, ich denke als Pädagoge natürlich darüber nach, wie ist das mit der jetzigen Situation, wie kann das sein, dass so viele Leute so arg unzufrieden sind mit der repräsentativen Demokratie und auf der anderen Seite aber irgendwo sich nicht aufraffen können, da was zu tun. Also das wäre so das Thema, das ja momentan da mit diesem Bestseller von Mausfeld, das Schweigen der Lämmer, aufgegriffen wird. Der sieht als wichtigen Grund diese Rede von den sogenannten von der sogenannten dummen Masse, dass wir also einfach gewissermaßen auch systematisch eingebläut bekommen haben, dass ja eigentlich die Masse verblödet ist. Und man sieht es ja zum Beispiel in Nürnberg, als die alle geschrien haben, wollte den totalen Krieg ja und da aufgelaufen sind. Oder dann halt, wenn es um Todesstrafe ginge, und solche Beispiele werden da gebracht, ohne zu sehen, dass im Hintergrund dann natürlich immer eine gewisse Bearbeitung dieser Volksmassen erfolgt ist. Und das haben wir jetzt ja auch wieder. Ich erlebe schon momentan einen Trend zu Expertendarstellung. Also wenn ich einfach Radio höre, dann wird immer gleich, wenn irgendwas ist, ein Experte aus dem Hut gezogen, wo ich mich dann schon frage, ja, was ist dessen Expertise, dass er im Radio beschäftigt ist und in Berlin vielleicht sitzt. Und oft ist mal die Expertise nicht einmal so, wenn ich dann denke, wer da oft als Sachverständiger, als Experte zu irgendwelchen Aspekten von Irak, Iran und Syrien-Krise herangenommen wird, wenn der dann in Kairo sitzt, ist das die Expertise, dass in Kairo sitzt, wo ich halt sage, das ist fast genauso weit weg wie mein Bad Reichenhall. So, das am Rande. Also ich hätte da für die kommunalen Kandidaten folgende Fragen mal so im Petto, dass man fragt, ob so jemand bereit ist für eine Fragestunde, die ich vorher zitiert habe, die jetzt zum Beispiel bei uns in Reichenhall schon sehr attraktiv ist. Also wir haben fast in jeder zweiten Ratssitzung eine Frage, also zum Teil längere Fragen und zum Teil auch recht ausgiebige Fragen, also mit Unterpunkten 1.1 bis 2.4 und sowas. Also das wird dann schon gern gebraucht, und ich habe den Eindruck, dass vielen die Möglichkeit gar nicht klar ist, sowas einzurichten und sowas halt auch unstrittig eingerichtet werden kann in der Bayerischen Gemeindeordnung. Dann wäre ein Aspekt, das ist jetzt in Baden-Württemberg zum Beispiel von der Landessatzung her in die Gemeindeordnung eingegangen, ein Einwohnerantrag, da habe ich vorher darauf hingewiesen, dass man also schon das Problem sieht bei zum Teil 30% Ausländern, dass da vielleicht schon interessant wäre, diese Einwohner insgesamt einzubeziehen, also die jetzt nicht wahlberechtigt sind, sondern die da wohnen. Die haben ja auch dann vielleicht Anliegen wie Spielplatzbau und so weiter. Dann ist immer so ein Aspekt auch öffentliche Gemeindeordnung, Geschäftsordnung vom Führerprinzip. Also in Wikipedia kann man nachschlagen, oder sieht man, dass die, da wird dokumentiert oder wird berichtet oder ist ein Artikel, dass die Gemeindeordnung in Süddeutschland geprägt ist vom Führerprinzip, und damit ist wirklich der Führer gemeint. Bei uns ist das so diskutiert worden als eine schärfere Gemeindeordnung. Also wir hatten da bei der letzten Kommunalwahl so Diskussionen, dann ist mir gesagt worden, ja, wir haben vor, eine schärfere Gemeindeordnung zu machen, wobei sich das nicht so genau präzisieren hat lassen. Es ging da zum Teil um das Budgetrecht des Bürgermeisters, der in der Regel so über 25.000 Euro bei uns freihändig entscheiden kann, und das ist zum Teil in manchen Gemeinden Bayerns, habe ich gesehen, versucht worden runterzusetzen. Das hat dann aber die Staatsregierung kassiert, weil sie gesagt hat, in den Sommerpausen, also wo dann vielleicht zum Teil 2-3 Monate keine beschlussfähige Ratssitzung zustande kommt, wäre dann die Zeit zu lang, wo dann für eine Gemeinde keine finanziellen Entscheidungen mehr getroffen werden können. Also das ist nicht machbar, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn man die Geschäftsordnung mal genauer anschaut, dass da im Antragsrecht ein paar Sachen weggehen könnten vom Führerprinzip, dass also der Versammlungsleiter, sprich der Bürgermeister, nicht so viele Möglichkeiten hat, zum Beispiel Anträge abzuwürgen. Da könnte ich eine Menge Sachen erzählen aus der Praxis hier, wo das vielleicht sinnvoll gewesen wäre, dass der Bürgermeister sich nicht so aus der Schlinge ziehen kann, wenn dann irgendwelche Diskussionen so verlaufen sind, dass er eigentlich da ein bisschen mehr gefordert wäre. Dann hatte ich schon angesprochen, die Transparenz. Es geht also los mit Veröffentlichungspflicht für Beratungsunterlagen zu Ratssitzungen. das Protokollwesen. Bei uns gibt es also immer ein veröffentlichtes Protokoll, aber das ist sehr dürftig und enthält manche Beschlüsse auch nicht. Wobei ich da niemand unterstelle, dass das bewusst ist, dass man da was hat verschwinden lassen, sondern das passiert einfach, weil wahrscheinlich die Haltung, mit der sowas gemacht wird, etwas oberflächlich ist. Was die TO des nicht öffentlichen Teils betrifft, habe ich schon mal angesprochen, das müsste man klären, aber das wäre sicher auch natürlich ein super Ding, wenn wir herausfinden können und das präsentieren können, dass eigentlich aus dem nicht öffentlichen Teil zumindest die Tagesordnung veröffentlicht werden muss, ansonsten die Beschlüsse dann ungültig wären. Dann habe ich bei uns auch ein Riesenproblem, dass eigentlich keine Beschlussüberwachung stattfindet. Wie gesagt, dass mein Antrag da oder die beschlossene Geschäftsordnungsänderung, dass also ein Fragerecht besteht, die habe ich dann beobachtet und die hat dann zum 1.1., ich weiß nicht, 15 oder 16 war das, ist dann nicht eingetroffen und dann habe ich mich halt so ein paar Wochen später beschwert bei der kommunalen Aufsicht und habe gefragt, wer ist denn überhaupt zuständig für die Überwachung von Beschlüssen? So ein Gemeinderat, der beschließt ja tolle Sachen. Ich habe dann verweisen können auf einen Beschluss von vor 20 Jahren, wo bei uns in Reichenhall ein Toilettenhäuschen geplant war bzw. beschlossen war und es ist nie aufgerichtet worden. Und dann sage ich, habe ich halt der kommunalen Aufsicht gegenüber erklärt, ich als Bürger fühle mich da schon verkackeiert, wenn dann zum Teil, wie jetzt im aktuellen Fall der Geschäftsordnungsänderung, drei Sitzungen stattgefunden haben, wo das diskutiert worden ist und dann wird es beschlossen und nachher findet es nicht statt. Dann liegt es anscheinend in der Arbeitslust der Verwaltung oder in der politischen Orientierung der Verwaltung und nicht tatsächlich beim Beschlussorgan, nämlich dem Stadt- und dem Gemeinderat, Dinge zu beschließen. Ja, und die haben dann sehr schnell reagiert in 2 Tagen und haben dann da ziemliches hin und her gemacht. Und dann hat es eben geheißen, das ist vielleicht für alle interessant, für die Durchführung der Beschlüsse ist nicht der Bürgermeister verantwortlich, sondern die Gesamtheit, hat es geheißen, des Stadtrates oder Gemeinderates. Die können dann einen Verwaltungsmann oder Frau beauftragen, da was zu machen, also eine Liste zu führen. Und die kommunale Aufsicht hat vorgeschlagen, dass so eine Liste dann am besten Top 1 ist von jeder Tagesordnung, wo dann einfach die dargestellt wird, was ist erledigt, was ist noch offen und warum und so weiter, wie das eigentlich in jeder anderen Projektgruppe die Regel ist. Aber bei uns ist das dann nicht eingeführt worden und ich habe dann so nach einem halben Jahr die Fragestunde benutzt, zu fragen, wie ist es jetzt, wollt ihr jetzt da was machen und eure Verantwortung wahrnehmen? Und dann ist mir gesagt worden, das soll elektronisch gemacht werden durch Einführung von einer entsprechenden Verwaltungssoftware. Und das ist jetzt 2 Jahre her und jetzt bin ich gerade dabei, dass ich vielleicht eine Frage vorbereite, wo ich dann halt jetzt nochmal frage, bis wann sie denn gedenken, ob sie in der Legislatur noch gedenken, ihr Beschluss über Beschlussüberwachungsrecht oder ihre Verantwortung dazu übernehmen, weil ich habe dann gleich jetzt auch wieder einen schönen Zeitungsartikel herausgefischt, der überschrieben ist, dass also man wieder vergessen hat, durchgeführten Beschluss umzusetzen. Das ist dann irgendwo in unserem Bermuda-Dreieck Reichenhaller Rathaus verendet. Also da ist glaube ich, an vielen Verwaltungen was zu machen und so geht es halt nicht. Ich denke, da hat man einfach zu wenig Möglichkeiten, systematisch zu arbeiten und es ist offensichtlich fast die Regel, dass solche Beschlüsse nur nach Gutsehrenhart, nach Gutdünken der Verwaltung umgesetzt werden. Wenn nicht dann jemand langfristig dahinter ist, wenn es zum Beispiel um Hundekot oder so geht, also meistens Interessenlagen dahinter, aber bei vielen anderen Sachen, die gehen dann einfach verloren. Also ich wünsche mir dann auch eigentlich sowas wie einen Open-Antrag wieder zurück, wo dann ja halt ein bisschen Kontrolle darüber möglich ist, wer hat eigentlich, woher kommen Anträge, was passiert damit, sind die verschütt gegangen oder sind sie abgelehnt worden und so weiter. Dann wäre vielleicht auch eine Frage zu richten, wie der jeweilige Kandidat zur Informationsfreiheitssatzung bzw. zu einer Transparenzsatzung steht, welche Meinung er dazu hat. Da kommt dann auch oft raus durch so Nebensätze wie, wir machen schon alles recht und so, dann merkt man schon, dass da wenig Interesse dran ist, Transparenz herzustellen. Wobei ich dazu sagen muss, wir haben eine Informationsfreiheitssatzung erlangt und die ist dann halt leider dann im Verlauf des Diskussionsprozesses so umgeändert worden, dass von Informationsfreiheit nicht mehr viel übrig geblieben ist. Dann könnte ein Thema sein Bürgerhaushalte, aber wie gesagt, das ist momentan sehr distanziert, weil eben, wenn dann am Schluss dann auch nur noch ganz wenig Bürger da mitmachen, wobei ich da immer sage, das ist keine absolute Gegebenheit, kein Naturgesetz, dass diese Passivität da ist, sondern das hat viel mit Bildung zu tun und natürlich auch viel, dass für jeden Bürger irgendwo auch eine gewisse subjektive Erreichbarkeit da sein muss. Also wenn ich mich entscheide, irgendwas zu tun, dann muss auch für mein Handeln eine Wahrscheinlichkeit gegeben sein, dass ich damit das, was ich eigentlich erreichen will oder dass ich meine Dinge dabei umsetzen kann. Und das ist halt bei vielen Beteiligungsmaßnahmen entweder ersichtlich nicht der Fall oder man hat Erfahrungen, dass es wie bei uns da mit dem Hallenbad schon vor kurzer Zeit eben nicht der Fall war, dass man sich als Bürger durchsetzen konnte. Und ja, das ist dann eben eine Gegebenheit, die sich nur leicht langsam ändern lässt. Das Thema aleatorische Demokratie, also Auslosen von Bürgerräten, Planungszellen habe ich jetzt auch angesprochen. Es ist also da auch nicht direkt eine Lösung, aber wir müssen einfach in der Richtung Prozesse bilden bzw. Institutionen schaffen. Das heißt, dass man zum Beispiel vielleicht auch Möglichkeiten schafft, dass Bürgerversammlungen einberufen werden auf Initiative von Bürgern, irgendwie mit 3% der Einwohner ist in Württemberg jetzt eine Regelung. Also da wären Spielräume, die man vielleicht noch zusammenstellen könnte und es präzisieren könnte. Dann bei Baurahmenplanungen denke ich auch, dass es sinnvoll wäre, nicht zu warten, bis dann einfach so, also dass da in Hinterzimmern Diskussionen stattfinden und dann kommen dann plötzlich Ergebnisse raus und dann werden die Bürger damit konfrontiert und die sind dann schon wie bei uns, da geht es um einen Tunnel unterhalb von Reichenhall, da ist seit 30 Jahren eine heiße Diskussion zwischen zwei Gruppen und ich weiß halt von den Entscheidern, die Sache wäre eigentlich im Bundesbauplan ganz, ganz oben, was die Beamten sagen halt, wenn die Bevölkerung so zerstritten sind, dann müsste sie der Teufel reiten, wenn sie da irgendeine Entscheidung treffen, irgendwas durchdrücken, also machen sie nichts. Das sind so Aspekte dazu. Und dann ist eventuell auch eine Frage danach, wie weit so ein Kandidat oder Kandidatin informiert und wie bereit sind sie eventuell niederschwellige Beteiligungsinstrumente einzusetzen. Ich habe hier von der Stadt Bamberg einen Link draufgesetzt, wo man so ein bisschen sehen kann, wie dann Diskussion erfolgt. Also Mängelmelder ist eine schöne Sache, dass man zum Beispiel einfach sieht, aha, da ist eine Straßenlaterne, die flackert oder ist irgendwie ein bisschen instabil. Das heißt, das fällt nicht jedem, der vorbeifährt, wenn er mal guckt von Stadtwerken, fällt nicht jedem auf, dass da was defekt ist. Dann ist vielleicht gut, da so einen Hinweis zu geben zu können mit einer App, wo man einfach die Sache aufnimmt über GPS, ist dann praktisch die Lokalisierung und dann kann das ganze Ding dann von irgendjemand bearbeitet werden. Also sogenannte Mängelmelder sind interessant. Zum Teil, ich habe das gehört von Deichen, Deichüberwachung ist so ein Mängelmelder, so eine Mängelmelder-App viel ergiebiger, viel zuverlässiger, als wenn da einer mit dem Moped zig Kilometer den Deich auf und ab fährt. Wenn da einfach ein paar Hundeführerinnen hin und her gehen, dann sehen die oft viel mehr Risse und Veränderungen am Deich, als jemand, der da vorbeifährt. Also da haben die gecheckt, dass das also wirklich eine ergiebige Sache ist. Und ja, aus Österreich ist mir bekannt, dass dieser Mängelmelder aber auch oft verwendet wird, um zu denunzieren. Aber ich meine, das sind so Dinge, da muss man einfach einsteigen. Das kann man nicht einfach am Schreibtisch klären und ein für alle Mal regeln, sondern man muss das gucken. Das kann sich also, wie ich so rumschaue, in jeder Stadt und jeder Gemeinde ein bisschen anders auswirken. Anderer Aspekt wäre dann natürlich auch noch Freifunk, den ich persönlich als Basis sehe. Wir haben ja immer noch keine Situation, dass man überall mit einer bestimmten Karte ins Internet kommt. Zum Teil sind die Lokale so gebaut, dass man in Kellern aus den bautechnischen Gründen keinen Empfang hat. Zum Teil sind es bei uns halt Hügel, wo hinter dem einen Hügel ist dann halt das D1-Netz zu empfangen und die anderen Netz und so weiter. Also je nachdem, wer welche Karte hat, gibt es dann Empfänge. Da wäre es dann halt sinnvoll, dass man mit Freifunk einfach eine Erreichbarkeit herstellt, um damit eine Struktur zu schaffen, dass andere Dinge erst gemacht werden können. Also ich denke entweder an lokale Nachrichtenverteiler, ich denke an die Möglichkeit auch Zählungen zu machen, wie viele Leute an der Bushaltestelle stehen. Wir haben da ja eigentlich auch nur wenig exakte Zahlen, wie viele Leute mit dem ÖPNV tatsächlich frequentieren, und es dann immer wieder bei Entscheidungen wird gesagt, ja, das sind nur ganz wenig. Und ja, also wenn man das da elektronisch zählen könnte, es wäre halt mit der Gegebenheit Freifunk, wäre da vieles machbar, zum Beispiel. Auch was Fahrpläne betrifft, dass man also ankommende Züge, da gibt es dann auch, oder ankommende Busse signalisiert, da gibt es dann auch zum Beispiel in der Schweiz schon so Anzeigen, die kann man irgendwo aufhängen und die zeigen dann an der Stelle an, welche Busse als nächstes da kommen. Das sind so ein paar Randaspekte, wo ich einfach sage, solange kein Internet da ist, wird niemand installieren, was es dann braucht. Dann haben wir so Aspekte wie Erstellung Gemeinwohlbilanz. Also bei uns ist hier zum Beispiel die Gemeinde Kirchhain-Schöring. Das ist jetzt deutschlandweit, soweit ich weiß, die erste Gemeinde, die eine Gemeinwohlbilanz erstellt hat. Gemeinwohlbilanz meint, dass man als Gemeinde, als Kommune oder als Unternehmen oder als Einzelperson so eine Checkliste durcharbeiten kann, wo man dann, so wie bei anderen, zum Beispiel EFQM, also Europäische Quality Foundation, irgendwas, wo man so durcharbeiten kann, wo man, wenn man jetzt Qualität erreichen will oder jetzt in dem Fall Gemeinwohl erreichen will, wo man dann da arbeiten kann. Also das sind dann verschiedene Bereiche, zum Beispiel wenn man Lieferanten auswählen, wie weit wird da Gemeinwohl berücksichtigt, wenn man den Drucker zum Beispiel auswählt, der die Gemeindedrucksachen herstellt, entspricht der dann mit dem blauen Engel irgendwelchen Zertifikaten, die da halt in dem Bereich vorausgesetzt werden für eine nachhaltige Prozesse. Dann, wie wird mit Personal umgegangen, und man hat dann so praktisch so eine Indikatorenliste und sieht dann, ja, in dem Bereich haben wir von 1000 Punkten nur 200, im anderen Bereich haben wir von 1000 Punkten nur sogar 800, dann wird es sich lohnen, in dem Bereich, wo 200 Punkte sind, vielleicht noch ein bisschen weiterzumachen. Das ist dann da wahrscheinlich so, dass man am meisten erreicht, wenn man gewisse Sachen einsteckt. Also das wäre so für mich auch eine Frage, die man da stellen könnte, wie weit die Kandidaten und Kandidatinnen da bereit wären, sich auf sowas einzulassen. Dann ist für uns auch ein Dauerthema, also sogenannter Sozialpass. Das ist dann auch im Detail die Frage, wie man sowas ausgestalten könnte. Aber ich denke, dass gerade wir Piraten da auch einfach zeigen könnten, dass wir uns da ein bisschen um noch anderes kümmern, als jetzt entweder nur um digitale Sachen. Und das wäre dann für mich dann auch relativ offen. Also ich persönlich vertrete eine Piratenpolitik, die mehr jetzt diese Struktur auf die Struktur abzielt, möglichst viele Bürger in die Politik einzubinden, und dann können dann dadurch dann eigentlich Inhalte und detaillierte Fragestellungen geklärt werden, und so allgemeinere Themen interessieren mich jetzt nicht wirklich über die Piraten bearbeiten zu lassen. Aber gut, das ist so meine Ansicht. Dann habe ich da einen Link gemacht auf Stand der Beteiligung in Bayern, also da ist ziemlich mau, da passiert eigentlich gar nicht viel.
Kann ich mir vorstellen. Dann habe ich, magst du auch einen Punkt machen, Captain Future?
Ja, haben wir.
Ich wollte fragen, wieso...
Wir haben hier gerade einen Vortragenden, und ich weiß nicht, wie man da einfach reinplatzt und unterbricht.
Geniert nicht so, wenn er aktuell vielleicht was anzumerken ist, bitte.
Ja, ich höre eine Menge Versuche von Antworten, die du versuchst zu geben, aber auch Fragen, die keiner gestellt hat, so wie ich das empfinde.
Das nochmal klar ist, also ich habe die Situation, ich habe vor 5 oder 6 Jahren bei uns in Kommunalwahl mich ziemlich engagiert und bin in fast allen Vorstellungen der Kandidaten jetzt bei uns in der Stadt Reichenhall gewesen und habe als das Thema, was durchgehend diskutiert worden ist oder was durch was programmatisch immer wieder genannt war, war die Beteiligung und beziehungsweise die Bürgerbeteiligung. Und sehe dann halt, dass nachher in keiner Weise, was passiert ist, dass alles, was passiert ist, eigentlich von mir, von außerhalb des Rats, durch Leserbriefe, durch Schreiben an die Fraktionen induziert worden ist. Und das hätte ich eigentlich ganz gern mir erspart, dass man in Zukunft vielleicht schon gewisse Elemente von Bürgerbeteiligung fest einplanen kann, indem man einfach die Leute verpflichtet, indem man sie halt fragt und davon ausgeht, dass sie halt ehrlich Antwort geben und sich da auch diesen Statements gegenüber verpflichtet fühlen. Ist das für dich orientierend? Weil du sagst, ich beantworte hier Fragen, die, also ich sehe da schon eine Frage, wie kann man das umsetzen, Bürgerbeteiligung, und machen wir da jetzt viele Jahre Gedanken, wie man das operationalisieren kann oder beziehungsweise wie man die Kandidaten halt da ein bisschen einbinden kann, verpflichten kann.
Ja, es ging gerade um alles Mögliche, Martin. Der Punkt ist ja schon, man kann hier nicht mehr sprechen. Also was ist hier mit Bürgerbeteiligung? Es folgt doch nicht mehr Beteiligung im Mumble hier, im Piraten-Mumble.
Entschuldigung, jetzt verstehe ich die Frage nicht.
Ja, kannst du auch nicht verstehen, weil du immer gleichzeitig hier auf Senden bist, aber scheiß drauf. Piraten hier haben es 10 Jahre verbockt und ich glaube nicht, dass ihr das noch fertig bringt hier.
Also ich schalte mich hier einfach mal kurz ein. Wir haben hier gerade einen Vortrag.
Ja, macht weiter.
Und ist jemand, ja nur Beteiligung. Wir eingeladen haben, uns hier entsprechend was zu berichten. Und ich finde es gerade ein bisschen komisch, hier auf die Art und Weise reinzugehen. Warte, kommt gleich zu einem Ende. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, aber bitte in der produktiven und nicht in so einer Art.
Martin, ja, bitte. Also ich habe dann da erwähnt, dass dieser Link da auf Beteiligung, wo die organisiert werden soll, in Bayern existiert, aber dass von daher eigentlich seit einem Jahr beobachtet, dass sich nicht viel tut. Und trotzdem habe ich ja oben den Link in der Stadt Bamberg, ist da ein gewisses Angebot für einen Bürgerdialog, wo also einmal Fragen gesammelt werden oder halt auch so Mängelgeschichten gesammelt werden. Das finde ich schon mal als guten, niederschwelligen Einstieg. Dann habe ich dann jetzt dann noch ein Gesamtkritikfeld. Die große Distanz der Bevölkerung zu solchen Internetverfahren wird regelmäßig auch in wissenschaftlichen Studien deutlich. Also gerade die Bertelsmann Stiftung hat jetzt in letzter Zeit schon die letzten Jahre da einiges an Problembereichen gesammelt, was eben das Engagement der Bürger betrifft. Gerade auch die Online-Beteiligung ist relativ mau. Ich verweise jetzt mal in meinem Text ganz unten auch auf dieses Projekt, diese App Democracy, also mit C geschrieben, weiß nicht, ob die jemand kennt, ist vor einem Jahr veröffentlicht worden und ja, das sind aktuell so 6000 Leute, die da ihre Stimmen abgeben. Das ist eine schöne App, wo man eigentlich die Bundespolitik, die Bundesgesetzentwürfe immer schön kommentieren kann. Aber es sind halt immer relativ wenig Zahlen und wie gesagt, das Online ist bekanntermaßen auch ein Thema, wo einfach, ja, mir sind die Schwierigkeiten nicht bekannt, was dazu führt, dass man einfach da so eine große Zurückhaltung sieht oder dass einfach Probleme sind. Ich denke zum Beispiel auch, wir hatten da so ein Bürgerkonvent im letzten Sommer mal entworfen mit diesem Projekt Gemeinwohl jetzt in Traunstein. Und da hatte ich dann auch die Idee, habe dann extra Freifunkrouter da installiert, dass dann mit die Möglichkeit haben, über eine App schnell so Voten einzusammeln. Das wären, dazu habe ich dann einfach Freifunk hergestellt, dass dann jeder wirklich die Möglichkeit hat, mit seinem Handy das war gar nicht meine App, war einfach ein Link, wo man drauf zugreift und wo man dann einfach so Fragen diskutieren und wo man dann kurz Statements abgeben kann, wo man dann ganz schnell auszählen. Das ist praktisch, da waren zwei Gruppen mit jeweils 30 Leuten, da hat nur einer sein Handy rausgezogen. Die Leute, die waren da beieinander und wollten da miteinander diskutieren. Und die Idee, dass man einfach hier durch diese App sehr schnell Meinungsbildung machen kann, Es ist einfach in so einem, das haben wir so ein Zelt gehabt, das ist da wesentlich mit einer App viel, viel transparenter, wenn man dann einfach schnell mal eine Frage an einen Beamer an die Wand wirft und dann zücken die Leute ihr Handy, da wissen wir sehr schnell, aha, die Entscheidung geht da oder dahin und dann gibt es die und die Kommentare, da kann man sehr viel ausdenken, was da alles ist, aber das ist praktisch da nicht verwendet worden. Das war für mich auch ein bisschen frustrierend, weil es war nicht einfach das Internet hinzukriegen. Aber gut, so ist es. Also es scheint eine unheimliche Schwierigkeit zu sein. Ich kann mich da auch nicht reinfühlen, weil ich lebe eigentlich mit Internet seit von Anfang an oder überhaupt mit Technologie und ich sehe eigentlich da eine große Chance für Kommunikation und für einfach bessere Möglichkeiten und bin dann immer wieder ein bisschen vor den Kopf gestoßen, wenn ich dann sehe, wo es da überall Schwierigkeiten gibt. Also ich mache zum Beispiel auch Apps, wo das Lernen unterstützt wird, so quasi mit ein bisschen Lehrintelligenz und habe dann auch da die Schwierigkeit, dass eigentlich die Diskussion gar nie erfolgt über das, was da drin steckt, sondern einfach schon, ja, ist es sinnvoll, Kinder mit elektronischen Geräten zu befragen und so weiter. Also das ist einfach ein Riesenthema, wie weit wir damit Online-Techniken was erreichen können. Andererseits habe ich halt auch wieder vorher genannt, diese Mängelmelder sind vielleicht ein niederschwelliges Verfahren, um dahin zu kommen. Ich schließe dann damit, ich habe dann nochmal den Link reingebracht, der mich eigentlich bewegt, den habe ich schon vor der Piratenpartei gekannt mit diesen America Speaks, wo dann in ganzen Stadien immer so 9-Personen-Tische beieinander sitzen, wo die dann diskutieren, wo die Themen dann über Laptops oder Notebooks eingesammelt werden und dann verarbeitet werden und dann auf eine große Leinwand projiziert werden. Das war für mich immer mal so ein bisschen ein Traum und meine Idee, dass man bei den Piraten vielleicht mit dem digitalen Anspruch in der Richtung was erreichen könnte. Die sind jetzt eingestellt mangels Spendenbereitschaft. Was eben aktuell für mich interessant ist und was ich beobachte und was vielleicht auch für euch interessant ist, ist diese Democracy-App. Wenn ihr im YouTube schaut, da gibt es aktuell seit ein paar Tagen mit KenFM eine Diskussion und vor einem Jahr eine ganz gute Diskussion. Aber wie gesagt, es ist halt relativ schwach. Die paar sind begeistert, aber es ist nicht so ganz riesentoll. Dann das CWI, das ist dann noch eine andere Möglichkeit, wo man zu bestimmten Fragen dann sich einlassen kann. Das steckt natürlich überall dahinter, die Möglichkeiten Überwachung und so, aber andererseits müssen halt auch sehen, wir können nicht in jedem Detail alle Fragen geklärt haben, dann kommen wir zu keinem Schritt weiter. Ja, das wären soweit meine Informationen.
Jo, danke schön, Martin. Machst du vielleicht dein Mikrofon aus, sonst haben wir sowas im Hals drin? Ja,
Entschuldigung. Ja.
Kein Problem. Ja, ist ja doch ein bisschen länger geworden, als wir ursprünglich mal angedacht haben. Wenn du oben auf das Mikrofon klickst.
Ja, ich bin in der Liste ganz unten.
Okay, merci. Meistens, wie gesagt, haben wir einen Halt, der natürlich auch in der Aufnahme entsprechende Probleme bereitet. Es gab bereits in PET eine Frage, die formuliert wurde, und mit Sicherheit gibt es noch weitere Fragen. Ist derjenige, der die Frage ins PET geschrieben hat, noch da? Dann spring doch einfach mal kurz hoch und dann sprechen. Sonst würde ich die vorlesen. Also ist die Frage formuliert werden, darf man ab in Anführungszeichen Unterstützungsunterschriften quasi plakatieren anzufangen und somit die Bürger zum Besuch des Rathauses zu motivieren. Ich vermute, hier geht es um Volks- oder Bürgerbegehren. Hier ist es zumindest nicht ganz klar, welche Phase hier gemeint ist. Da wäre es schön gewesen, wenn derjenige, er schreibt noch, achso, leider kein Mikro. Das ist natürlich ein bisschen blöd, ja. Solche Infos haben wir übrigens im Pad rechts und dann den Chat. Nur kurz zur Info. Kannst du da was dazu sagen, Martin? Weißt du, ab wann man hier mit dem Plakatieren anfangen kann?
Na Ja, man kann natürlich zu jedem Event, das man macht, eine Plakatierung beantragen bei der Gemeinde. Man kann ja für irgendwelche Aktionen werben, das kann man immer.
Es gibt ja im Prinzip zwei Phasen, wo man Unterschriften sammeln muss. Das ist einmal das freie Sammeln auf der Straße. Hier kann man jetzt nicht so einfach Unterschriften. Martin, du wolltest was sagen?
Ich wollte sagen, wir haben da ganz gute Erfahrungen gemacht mit dem Lokalradio. Da haben wir die Leute zum Frühstück aufgefordert, zum Unterschreiben zu gehen. Und die haben mich auf der Straße vom Rathaus gesehen und haben schon gesagt, ja, Konkurrenz belebt das Geschäft. Das war das Motto. Das haben wir da einfach allen Leuten eingebläut. Und das war einfach das Effizienteste, als wir einen Bürgermeisterkandidaten aufgestellt haben. Das war sensationell, dieser Erfolg mit dem Radio.
Ich glaube, die Frage kam auch bei Volksbegehren, Bürgerbegehren, wo ja auch Unterschriften gesammelt werden müssen. In der ersten Phase, wie gesagt, wo man auf der Straße sammeln kann, müsste man das Plakatieren beantragen, ist dann je nachdem die Gemeindeordnung zuständig, eventuell kommen Gebühren. Bei der Phase, bei der zweiten Phase, wo dann entsprechend 10% der Bürger ins Rathaus müssen und da entsprechend ihre Stimme abgeben, da gelten im Prinzip die Regeln jetzt auch von Wahlen, sodass man hier also tatsächlich dann auch innerhalb dieser 14 Tagesfrist plakatieren kann. Man soll es natürlich der Gemeinde anzeigen, vorher vielleicht nochmal nachfragen. Aber es gibt da eigentlich auch keine Auflagen, beziehungsweise dürfen auch keine Gebühren entstehen. Ich hoffe, die Frage ist so ungefähr richtig beantwortet, also im Sinne des Fragestellers. Jo. Gäbe es denn noch weitere Fragen jetzt zu dem Vortrag von Martin? Dann, wie gesagt, klicken gerne entsprechend hoch oder Tipps ins Chat. Wir werden den Link von den Folien, den wir jetzt auch hier im Pad stehen haben, entsprechend auch im Wiki-Protokoll dann reinsetzen. Ich gehe mal davon aus, Martin, dass du die Folien unter der URL auch stehen lässt, was man sie dann übers Wiki auch entsprechend abrufen kann. Oder soll man das runterladen und im Wiki nochmal zusätzlich hochladen, sodass die da auch dauerhaft angreifbar sind?
Kannst da reinhängen, ich kann es auch, oder wenn es ein Wiki reintut, wäre es auf Dauer schon zuverlässiger. Aber mich stört es nicht, wenn es jetzt darin drin hängt.
Alles klar. Ja, weitere Fragen an Martin? Dem scheint aktuell nicht der Fall zu sein. Dann sage ich erstmal ganz, ganz großes Dankeschön an dich, Martin. Nancy, du hast ja einiges gemacht. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einfach da mal nach den Wahlen vielleicht nochmal zu einem der Punkte hier eben auch nochmal in diesem Format was machen. Dann vielleicht gezielt, du hast ja durchaus auch dazu aufgerufen, das ein oder andere noch auszuarbeiten. Dann mal gezielt gucken, inwieweit es hier Interessenten gibt, die dann für die Kommunalwahl eben dann auch Arbeitsgruppen oder sowas bilden können, soweit das eben vorhanden sind. Glaubt man, das wäre in deinem Sinne, oder?
Ja, ich würde mich freuen, wenn wir in der Richtung arbeiten könnten, dass wir diese Statements einsammeln, dass wir Bürger bewegen können, dann ein Protokoll zu erstellen, das an uns zu schicken. Mir geht es dabei auch natürlich um den Marketing-Aspekt, dass man so Piraten als diejenigen, die hier meinungsbildend helfen, tätig zu sein, die Technik bereitstellen, die hier einfach den Übergang schaffen in eine neue Zeit, zu neuen Möglichkeiten, dass man das dann halt auch wirklich authentisch rüberbringt. Das ist eigentlich für mich so der Rahmen, in dem ich das Ganze denke.
Jo, wie gesagt, Dankeschön für deinen Vortrag. Und entsprechend auch die Arbeit, die du vorher rein investiert hast. Wenn es da jetzt, wie es im Moment aussieht, keine weiteren Fragen dazu gibt, würde ich vorschlagen, wir machen dann entsprechend weiter im Bereich Themen und Berichte. Das war das Thema und dann kommen wir zu den Berichten. Danke, ciao. Heute ein großes Dankeschön, ja. Berichte, fange ich mal an mit dem Thema Wahlkampf. Wir haben hier mehrere Links drin. Das ist einmal in der Zeile 24 im Wiki der Link zu den Plakatierungsverordnungen. Da hat sich der Reinhold ja einiges an Arbeit gemacht und hat die ganzen Gemeinden angeschrieben. Leider haben sie alle nicht so reagiert. Für viele ist es also noch löchrig. Solltet ihr eventuell auch von der Landtagswahl oder sowas noch Plakatierungsverordnungen haben, lasst die im Reinhold zukommen, sodass wir hier dann langsam aber sicher eine Sammlung machen können, auf die wir dann eben auch in den nächsten Wahlen entsprechend zugreifen können, das Ganze vervollständigen. Ebenfalls hier unter Wahlkampf gibt es noch den Link zu dem Wikikalender mit Veranstaltungen, natürlich mit dem Schwerpunkt Veranstaltung mit Kandidaten. Da wird dann eben auch demnächst die Veranstaltung mit Patrick drinstehen. Wir werden gucken, dass wir den Corso Leopold noch reinkriegen und solche Sachen. Dann habt ihr bestimmt auch schon alle inzwischen mitbekommen, unseren Wahlwerbespot, der ja inzwischen auch im Fernsehen läuft. Hier ein Link zu der Erstveröffentlichung auf Twitter. Und dann würde ich sagen, machen wir entsprechend weiter mit den Berichten aus den Bezirken. Zum Landesverband hatte ich ja schon im ersten Teil berichtet. Und daher würde ich vorschlagen, machen wir direkt weiter mit Mittelfranken. Wer mag da was vortragen?
Naja, da tue ich mal meine Lesekünste halt mal wieder walten lassen. Also wir haben KV Arnsbach Weißenburg-Gunzenhausen morgen Abend wieder mal Stammtisch im Alforno in Weißenburg. Dann ist am 11.05. Infostände in Roth am Marktplatz, in Amberg am Marktplatz und eine in Arnsbach. Dann haben wir am 14.05. um 19 Uhr einen Stammtisch vom KV Nürnberger Land im KW Einstein in Laufener Begnitz. Ebenfalls am 14.05. um 20 Uhr haben wir die FOSI vom Bezirksverband in der Geschäftsstelle. Am 16.05. um 18 Uhr haben wir einen Infostand Altdorf für Europa am Marktplatz vor dem Kulturrathaus in Altdorf bei Nürnberg. Und am 18.05. haben wir um 9 Uhr einen Infostand in Neumarkt am Rathausplatz. Das war's.
Jo. Dankeschön, Stefan. Gibt es zu Mittelfranken noch was nachzutragen seitens der Kollegen? Dann würde ich vorschlagen, machen wir hier weiter mit Niederbayern. Hier hat der Kollege, der kein Mikrofon hat, bereits eingetragen, am 14.05. 19 Uhr ist ein Stammtisch in Passau, wie gehabt im Akropolis Athen. Voranmeldung ist erwünscht an die Mailadresse bubin@bubin.info. Am 13.05. um 19 Uhr ist der Port Niederbayern im Restaurant de la Fenice in Tingolfingen. Am 19.05. habe ich es gerade angefangen zu schreiben, ist das Niederbayern-Treffen. Sowas wie ein Kurvatis, wie soll es weitergehen mit Niederbayern. Da gab es ja den einen oder anderen Ansatz an Ideen, die schon mal online oder bei zufälligen Treffen diskutiert wurden. Hier haben wir als Landesvorstand gezielt eingeladen. Der Veranstaltungsort wird die nächsten Tage noch bekannt gegeben, vermutlich auch die Golfing. Das wird dann entsprechend bekannt gegeben. Nochmal die Bitte, das hier ist ein Themen- und Berichte-Pad. In diesem Pad gibt es rechts unten die Möglichkeit für Chat, Geschichten und ähnliches, Themen und Berichte in diesem Überschrift steht nicht das Wort Fragen drin. Schiri. Ansonsten hatte ich das auch schon im letzten PET-Themenberichteteil durchaus diese Fragen schon beantwortet. Es macht also Sinn, das Protokoll im Nachgang zu lesen. Dann kriegt man auch die Antworten. Ansonsten ist eingeladen worden per Mail, so wie sonst zu allem eingeladen wird, wie es auch satzungsgemäß vorgeschrieben ist. Jetzt gibt es weiteres aus Niedermayern zu berichten. Wer kein Mikrofon hat, bitte entsprechend in den Chat schreiben. Dann machen wir weiter mit Oberbayern. Ist da jemand da, der berichten kann oder will? Dann erwähne ich kurz, dass am, wie gesagt, schon 25. und 26. der Große Leopold in München ist. Am 26. wird es dann eine Wahlparty in der Geschäftsstelle sein. Die genauen Uhrzeiten etc. Punktemaße 17:30 Uhr, vorher ist ja der Corso noch, werden wir dann entsprechend uns gemeinsam in der Geschäftsstelle die Wahlergebnisse anschauen und uns hoffentlich daran freuen können. Nachträge zu Niederbayern, zum Beispiel von dir, Miriam.
Die Frage nochmal bitte.
Ob du zu Niederbayern noch etwas zu berichten hättest?
Nein, weil ich komme aus Oberbayern.
Meine Oberbayern, Entschuldigung.
Oberbayern plakatiert, Oberbayern macht Wahlinfostände für die Europawahl zum Beispiel, wenn alles klappt, am Samstag in Wolfratshausen. Und ja, wir tun Dinge.
Alles klar, Dankeschön. Dann schauen wir mal weiter, ob jemand aus Oberfranken oder der Oberpfalz da ist, der was berichten möchte. Dem ist nicht so. Tun Dinge. Tun übrigens wirklich Dinge. Wir haben also jetzt auch nochmal an eine weitere Gemeinde Plakate verschickt, wo aktive und bedingte Scharen was aufhängen wollten. Die Möglichkeit wollten wir ihnen entsprechend geben. Ja, in Schwaben, ich hatte es vorhin selbst schon berichtet, haben wir die erste größere Plakatstour gemacht, um die weißen Löcher abzudichten. Jetzt am Wochenende werden nochmal zwei weitere Plakatstouren in Schwaben zusammen mit Daniel stattfinden. Das ist so im Moment auch bei uns eben plakatieren. Jemand aus Unterfranken da, der was berichten möchte. Es ist immer so schwierig zu moderieren und gleichzeitig zu schreiben. Auch die Unterfranken tun Dinge. Dann kommen wir mal zu den entsprechenden Mandatsträgern bzw. Beauftragten. Mandatsträger haben wir keine da, wenn ich es richtig sehe, aus dem administrativen Bereich. SG Event, der Günther Meier, ist nicht da. SG Event bereitet gerade vor die Veranstaltung mit Patrick, dass wir da entsprechend das begleiten. Idealfall auch streamen, aber auf jeden Fall aufzeichnen und anschließend online stellen. Die IT, Tomatenfisch hat sich schon verabschiedet, hat ja jetzt entsprechend wieder eine Verstärkung. Dann gucken wir mal weiter, Forum-Moderation, Landesgeschäftsstelle. Vom MCC gibt es da aktuell nichts Neues. Wir haben zwar ein paar Überlegungen, aber werden erst wieder nach der Wahl aktiv. Von den Themenbeauftragten sehe ich inzwischen auch niemanden mehr hier. Ich rufe mal auf für die Umwelt, Josef, digitale Gesellschaft, der Thomas Meyer. Der Reinhold Deuter für die Energie hat sich für heute entschuldigt. Für Europa, der Alexander, ist ebenfalls aktiv unterwegs. Und der Martin hat uns ja heute zum Thema Bürgerbeteiligung mit dem Schwerpunkt Kommunales etwas ausführlicher berichtet. Dankeschön nochmal dafür. Ja, Wahlkampf Orga, da haben wir eben einmal den Reinhold als Wahlkampfbeauftragter. Ein aktueller Schwerpunkt eben immer noch die Plakatverordnung. Inzwischen kommt zunehmend von den Gemeinden die ein oder andere Beschwerde, weil Plakate nicht da hängen, wo sie sollen. Bisher noch keine Beschwerden bezüglich, da ist was kaputt, macht mal. Aber einfach die Bitte, auch wenn ihr jetzt eure Plakate soweit schon draußen habt, guckt mal, dass ihr vielleicht mal eine Runde fahrt, die kontrolliert, je nachdem ergänzt oder zumindest Zeug, das schon irgendwie auf 7:30 am Laternenposten hängt, dann mal beseitigt, dass da entsprechend auch nicht irgendwelche Probleme draußen stehen können. Über die Servicegruppe Europawahl 19. Das ist eine Bundesservicegruppe, kann ich berichten, dass jetzt also dann doch endlich die Wahl kam, ja dann doch etwas überraschend, auch das Thema finanzielle Unterstützung der Social-Media-Werbung soweit eingetütet ist. Es gab da, ja, wir hatten in Bayern auch so ein bisschen Probleme mit den Typen des Bezahlsystems. Man scheint jetzt soweit in trockenen Tüchern zu sein, sodass eben jetzt hier auch tatsächlich im Social-Media-Bereich Geld in die Hand genommen wird, das wir ja auch budgetiert haben, jetzt in den letzten zwei Wochen nochmal so richtig Gas gegeben wird. Erste Diskussion auf Twitter habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Irgendwie ist da wohl auch auf irgendwelchen Werbeseiten zu entsprechenden Sexseiten Piratenwerbung aufgetaucht. Wurde gleich heiß diskutiert. Warum nicht? Ansonsten bereiten wir da natürlich und begleiten immer noch die Veranstaltung mit Patrick als großes Event, eben der 23.05. Berlin. Die Veranstaltung 70 Jahre Grundgesetz in Deutschland. Ja, ansonsten oder sonstiges, wenn irgendjemand von euch noch was zu berichten weiß, dann springt ans Mikrofon und ist los. Dem scheint nicht so zu sein. Dann kommen wir langsam zum Ende. Bevor ich die Sitzung beschließe, erzähle ich euch natürlich nochmal, dass am 23.05. ist der Donnerstag vor der Wahl, die nächste Landesvorstandssitzung ist, wie auch heute um 20.30 Uhr hier in Mampel NRW. Und beschließe dann, es ist inzwischen gleich 22.25 Uhr, auch den zweiten Teil der Landesvorstandssitzung.